ARD.
Fritz, wir nehmen diese Folge ein paar Tage vor ihrer Ausstrahlung, könnte man sagen, auf. Das spielt normalerweise keine Rolle. Heute möglicherweise schon, weil wir uns mit einem Thema beschäftigen, was theoretisch jeden Tag in den Nachrichten sein könnte mit irgendeiner neuen Nachricht. Deswegen ganz am Anfang, wir nehmen das hier auf an Halloween, am 31. Oktober. Mhm. Und dazu passt, Fritz, die Frage, wovor haben die Leute im Silicon Valley am meisten Angst?
Wovor gruselt man sich im Silicon Valley? Ja?
Genau, was meinst du?
Ich glaube, es gibt zwei Dinge, vor denen man sich im Silicon Valley sehr gruselt, was zumindest was KI angeht. Das eine ist die Super-KI, die an sich ja schon eine gruselige Vorstellung ist, die gottgleiche AGI oder ASI, die Superintelligenz, die Welt verändert und natürlich dadurch allein schon per se gruselig ist. Und das zweite ist aber noch viel, viel gruseliger, nämlich die chinesische Super-KI. Also was ist, wenn China vor uns, also vor den USA in dem Fall, die Super-KI baut?
Ja, gerade letzte oder diese, wenn wir streng genommen sein wollen, Woche wurde das wieder viel diskutiert. Es gab Diskussionen, es gab ein Treffen zwischen Trump und Xi Jinping. Also dieses Thema ist sehr präsent, gerade in der Technologiewelt. Trotzdem, auch wir im KI-Podcast, wir reden eigentlich größtenteils über KI als die KI in den USA und natürlich über die KI in Europa. Wir reden wenig über China und das wollen wir mit dieser Folge ändern, denn es gibt tatsächlich nicht nur eine große KI-Revolution. Es gibt auch eine zweite große KI-Revolution, könnte man sagen, und zwar die in China. Und da läuft vieles parallel, vieles ist so wie bei uns, Aber manches
ist auch anders.
Genau.
Ja.
Und was da in den letzten Jahren passiert ist, das könnte ja auch zu uns rüberschwappen und uns irgendwann treffen.
Deswegen schauen wir uns heute an, wie die KI-Revolution in China eigentlich aussieht und was die mit dem Wettbewerb zwischen den USA und China zu tun hat, der vor allem ja auch in den USA sehr oft betont wird. Und wir fragen uns, was macht China anders als der Rest der Welt, wenn es um KI geht?
Ja, was steckt hinter dem KI-Wettlauf, dem globalen? Was läuft in China eigentlich und was bedeutet das für uns, wenn am Ende möglicherweise China das KI-Rennen gewinnt? Das ist heute das Thema im KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Fritz, vielleicht beginnen wir mal mit einer kleinen Definitionsfrage. Und zwar, wir haben jetzt schon zwei, dreimal das KI-Rennen erwähnt, den großen Wettlauf. Wird ja immer mal wieder auch verglichen mit dem Wettlauf ins All, zum Beispiel in den 60ern zwischen den USA und der Sowjetunion. Und hier haben wir wieder zwei Großmächte, die als erste eine große, wichtige Technologie bestimmen wollen. Nur gibt es einen wichtigen Unterschied darin, wie diese zwei Großmächte eigentlich darüber nachdenken. Weil in den USA, da wird immer über das größte Modell geredet. Da geht es immer darum, welche Firma hat jetzt die beste KI gebaut und ist deshalb auch die beste Firma. Jetzt ist die Frage, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, auch auf diesen KI-Wettlauf zu schauen?
Ich habe für unsere heutige Folge mit einem absoluten Top-Experten für China und für die USA gesprochen. Dan Wang heißt der. Der ist Forscher an der Hoover Institution, an der Stanford Universität, also mitten im Silicon Valley. Hat aber viele Jahre in China gelebt, in Shanghai, in Beijing, in Hongkong. Und einen der Top-Analyse-Newsletter geschrieben dort und ist auch gerade Autor von einem neuen Buch, Breakneck heißt das, über China, das ich mit ganz großem Gewinn auch diesen Sommer gelesen habe, also hohe Empfehlung. Und ja, Dan Wang hat das ganz gut direkt zu Beginn des Interviews auf den Punkt gebracht, wie anders es sich schon allein anfühlt an diesen zwei Orten, wenn über KI gesprochen wird.
I'm speaking to you now from Stanford University, the heart of Silicon Valley, where it feels like there are so many nerds who are trying to build God in a box. And people here talk about terms like, the end of humanity, the end of civilization. And in the background is Peter Thiel giving lectures on the Antichrist. And so it is a very strange environment. And if I take a look at what is happening in China, generally they treat AI as another exciting technology and not necessarily the technology to end the world, the final technology in any sort of important sense.
Also das scheint mir sehr so ein zentraler Punkt zu sein, wenn wir über die USA und über China nachdenken. So in China ist KI eben nicht diese Horrorvorstellung oder auch diese Utopievorstellung über die Zukunft, sondern es ist halt ein praktisches Werkzeug im Werkzeugkasten der ganz vielen verschiedenen Technologien, an denen man so rumbastelt.
Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass die KI unterschätzt wird, oder? Oder dass man sagt, naja, KI ist halt was, das ist vielleicht auch wichtig, aber es ist, wir können es auch lassen. So ist es ja auch nicht.
Im Gegenteil, es ist sogar so, dass vielleicht gerade in diesem sehr nüchternen Blick auf künstliche Intelligenz möglicherweise auch fast sowas wie ein Vorteil liegen könnte, was China angeht. Und ich finde da eine Unterscheidung sehr hilfreich, die Dan Wang oft macht zwischen diesen beiden Gesellschaften. Und zwar sagt er, China ist sozusagen ein, er nennt das Ingenieursstaat oder the Engineering Society, so nennt er das. Also zeichnet sich dadurch aus, dass extrem viele Leute in der Führungsriege im engsten Machtzirkel um Xi Jinping eben einen Ingenieurshintergrund haben, einen Hintergrund haben in den Naturwissenschaften und im Bauen von Großprojekten und in der Industrie, während in den USA sehr, sehr viel mehr der Staatsspitze und der gesellschaftlichen Eliten eigentlich aus dem Jurabereich kommen. Ja? Also sehr, sehr viel mehr so diese Wissensarbeit betonen, E-Mails schreiben, Gesetze, Gesetzentwürfe machen. Und das drückt sich dann eben auch aus, wie, ja, wie eben KI unterschiedlich geplant wird oder eingesetzt wird in diesen Ländern.
What will these two countries use AI for? Well, the Americans may use AI to make better PowerPoints or to file more lawsuits. But I expect the Chinese will use AI to make a lot more iPhones, make a lot more electronics, make a lot more drones and maybe make a lot more munitions too.
Das würden jetzt, glaube ich, aber ein paar der Silicon Valley und auch anderen Tech-Leute in den USA dann doch ein bisschen anders darstellen. Also ich glaube nicht, dass die nur PowerPoints machen wollen mit der KI, sondern die wollen ja letztlich die komplette Arbeitswelt umkrempeln und der KI auf einmal die Möglichkeit geben, Dinge zu tun, die vorher nur Menschen in der Lage waren zu tun. Okay, von mir aus auch PowerPoints, aber natürlich auch sehr viel wichtigere und notwendigere Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Also der Anspruch in der Richtung ist schon auch diese Gesamtumkrempelung der ganzen Wirtschaft. Ich denke, man kann zumindest Stand jetzt schon noch den Unterschied machen, dass in den USA einfach sehr, sehr viel weniger schwere Industrie passiert als in China. In China wird einfach mehr gebaut als im ganzen Rest der gesamten Welt eigentlich. Und entsprechend finde ich das naheliegend zu sagen, dass das auch der primäre Einsatz ist, den die chinesische Führung sich von irgendwie eigentlich jeder neuen Technologie erwartet und eben auch von KI erwartet, während der Fokus in den USA ja der Gesamtwirtschaft schon sehr, sehr auch auf der Wissensarbeit liegt, auf der Finanzwelt liegt. Und natürlich kann das am Ende genauso mächtig sein. Aber ich glaube, man sieht hier schon so ein bisschen, dass das vielleicht auch erklärt, warum China gar nicht mal so begeistert von diesen Sprachmodellen am Anfang war, weil halt nicht so klar war, dass die sich jetzt für diese Industriewelt auch wirklich nutzen lassen.
I think the Chinese have seen large language models as something akin to social media companies, which are not necessarily raising economic productivity. I certainly don't feel that TikTok or Twitter are raising my economic productivity, but by virtue of being speech platforms, they create risks of political destabilization.
Das finde ich jetzt wiederum spannend, dass du eingestiegen bist mit dieser Differenzierung als Ingenieursstaat, weil das ist sicherlich eine Erfahrung, die auch die deutsche Industrie gerade macht oder die ich immer wieder mal gemacht habe über die letzten 2-3 Jahre, dass die Art und Weise, wie diese generative KI funktioniert, wie diese Sprachmodelle funktionieren, die für viele klassisch, sag ich mal, ausgebildete Ingenieure nicht wirklich naheliegend ist. Also man möchte, dass der Computer immer 1 und 1 zusammenrechnet und dass dann immer 2 rauskommt. Und dass Sprachmodelle eben diesen stochastischen Faktor mit drin haben, dass die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und dass dann vielleicht ab und zu auch, in der Regel kommt dann nicht 1 und 1 gleich 2, aber es kommt eben vielleicht irgendwas Unerwartetes dabei raus. Und das ist natürlich gerade die Stärke dieser Tools, weil die so einen viel größeren Raum an möglichen Lösungen abbilden können als klassische Computersysteme. Aber wenn man klassische Software möchte, wenn man klassische Maschinen möchte, wenn man möchte, hier drücke ich drauf und dann passiert immer das, dann tut man sich oft schwer mit der Integration von KI. Und deswegen finde ich es wirklich spannend, dass es da in China ähnliche Startschwierigkeiten gab, aber ich sag
aber
mal.
Eben nur Startschwierigkeiten.
Genau, weil das ist bei uns, wir sind sicherlich immer noch in dieser Phase drin. Also es ist sicherlich nicht so, als hätte das ein Jahr gedauert und mittlerweile hätte der gesamte deutsche Mittelstand umgestiegen auf KI-powered Lösungen. Wie ist das in China gerade?
Naja, Dan Wang hat mir das so erklärt, dass es diese Skepsis gegenüber Sprachmodellen eben am Anfang durchaus gab, dass aber China dann tatsächlich oder die politische Führung spätestens als dann DeepSeek rausgekommen ist und auch diesen Buzz ausgelöst hat, diesen Hype damals, gemerkt hat, nee, irgendwie ist das schon was Interessantes, das wollen wir jetzt machen, das finden wir politisch gut, das setzen wir auf die Agenda. Und seitdem auch wirklich, kann man sagen, ziemlich mit Vollgas vorausgegangen ist. Also es ist offensichtlich so, dass die politische Führung da jetzt auch einen ökonomischen Use Case für diese Technologie sieht.
Lass uns doch nochmal kurz bei DeepSeek bleiben. Wir haben ja Anfang des Jahres auch ausführlich über DeepSeek gesprochen, weil das ja international so eine Schockwelle ausgelöst hat. Und das ist ja ganz interessant, dass es quasi in China seinen eigenen DeepSeek-Schock gab, der vielleicht ein bisschen anders funktioniert hat und der andere Schlussfolgerungen zur Folge hatte, aber dass auch da es ein Umdenken gab vor und nach diesem großen DeepSeek-Modell. Nochmal zur Erinnerung, DeepSeek war ja oder ist immer noch ein KI-Modell, was nicht ganz vorne mitspielt. Also das ist jetzt nicht das beste Modell der Welt, aber es ist auf jeden Fall so, bleiben wir mal in der Fußballmetapher, wenn die besten Modelle von OpenAI und Google Champions League sind, dann ist das mindestens Europa League. So, vielleicht in der Qualifikation für die Champions League oder so. Aber was dieses Modell halt so besonders gemacht hat, gab ein paar Sachen, aber eine ganz wichtige Sache war, dass es eben Open Source veröffentlicht wurde. Also das anders als bei den Imperien in den USA. Hier gesagt wurde, hier ist eine Technologie, macht mal damit, was ihr wollt. Ihr könnt das runterladen, ihr könnt das auf euren eigenen Servern speichern und eure eigenen Sachen damit anstellen. Und das passiert auch tatsächlich. Das passiert einmal in China natürlich ganz massiv, aber es passiert mittlerweile sogar bei uns. Ich habe es neulich gelernt bei unseren Kollegen im Podcast KI verstehen, dass sogar F13, die Verwaltungs-KI des Landes Baden-Württemberg, DeepSeek getestet hat. Also die nutzen das jetzt nicht breit, aber die testen natürlich auch dieses Modell und das quasi eine KI-Plattform, die explizit für die Verwaltung eines deutschen Bundeslandes eingesetzt werden soll, guckt, hey, ist dieses chinesische KI-Modell nicht was für uns? Das zeigt schon, dass da gerade was im Umbruch ist in dieser Welt.
Und darin zeigt sich ja auch wieder ganz gut dieses andere Verständnis von KI, das, glaube ich, die chinesische Führung hat. Also nicht das eine Modell, das man irgendwie so als Leuchtturmprojekt vor sich herträgt und das auch sehr exklusiv ist, sondern ja, KI-Sprachmodelle sind eher sowas wie Strom oder wie Elektrizität am Ende, dass man einfach frei verfügbar macht und dann mehr oder weniger der eigenen Wirtschaftswelt die Anweisung gibt, mach da jetzt mal was damit. Und was wir gerade sehen in China, ist, dass diese Anweisung auch angekommen ist. Also es gibt hunderte Ankündigungen von chinesischen Firmen, von Autobauern bis irgendwie Herstellern von Haushaltsgeräten, die jetzt diese Sprachmodelle von DeepSeek oder von anderen chinesischen Firmen gerade in ihre Produkte integrieren. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist wie bei uns hier im Westen, dass das nicht immer hundertprozentig gut funktioniert. Also es hat sehr, sehr dieses Iterative, es hat sehr dieses, wir schauen jetzt einfach mal, ob das Produkt dadurch besser wird und wenn es am Ende dadurch schlechter wird, dann müssen wir es halt nochmal anders machen. Aber es passiert auf jeden Fall ein, sage ich mal, politisch gewolltes Experimentieren mit dieser Technologie.
Vielleicht noch so ein kulturelles Ding, was vielleicht auch China von uns sehr unterscheidet ist, man macht einfach mal. Also, wen das interessiert, wir haben einen Artikel verlinkt in den Shownotes von Rest of World, die viel über Technologie zum Beispiel in China berichten. Da geht es zum Beispiel darum, dass jetzt auch sogar Krankenhäuser in China massiv auf DeepSeek setzen wollen, um alles Mögliche machen, von Verschreibungen generieren bis zu Bildanalyse. Also, da gilt wirklich, wir gucken mal, machen mal, gucken mal, was das für uns machen kann. Und da hilft es natürlich, wenn diese Technologie als was betrachtet wird, was einfach, ja, wie du sagst, überall ist, wie ein Rohstoff. Der kommt aus KI aus der Steckdose und nicht wie etwas, was man als Teil eines großen Onboarding-Prozesses, welche KI nehmen wir jetzt und mit wem partnern wir dafür und so weiter. Man macht einfach mal.
Aber wenn wir nochmal rauszoomen, was ist denn jetzt mit diesem KI-Wettrennen zwischen den USA und China? Wir hören das ja vor allem aus den USA ganz oft, dieses Argument, also vor allem auch aus der KI-Community selber. Leute zum Beispiel wie Dario Amodei von Anthropic, der CEO, die verweisen eben ganz oft auf China und sagen, wenn wir jetzt nicht die Super-KI bauen, dann bauen sie halt die anderen vor uns und dann, ja, dann holen wir die nie wieder ein.
Ist natürlich auch praktisch, um sich Unterstützung von der Regierung und so weiter zu sichern.
Absolut. Das ist übrigens auch, was Dan Wong sagt. Also er sagt, dass sein Eindruck ist, dass dieses KI-Wettrennen oft als Argument benutzt wird, von KI-Firmen mehr Funding zu bekommen. In China sieht man das weniger als ein Wettlauf um die AGI oder das große Supermodell, sondern da ist KI ein Aspekt in einem viel größeren Wettbewerb mit den USA, nämlich insgesamt um die Vorherrschaft in der Welt von morgen. Also überhaupt wirtschaftlich, militärisch, diplomatisch, auf geopolitischer Ebene. In all diesen Bereichen sind diese zwei Länder ja durchaus in einem Wettbewerb.
Man könnte auch sagen, einfach die digitale Infrastruktur der Zukunft. Das ist ja eine Debatte, die führen wir auch rund um TikTok, die führen wir rund um Huawei. Also wer baut physische Infrastruktur? Wer baut die Chips? Wer baut die Rechenzentren? Wer baut Mobilfunkmasten? Und natürlich am Ende, ja, also das ist sozusagen die Hardware, aber am Ende natürlich auch die Software. TikTok gehört natürlich auch mit zu dieser Diskussion. TikTok ist für viele junge Leute die wichtigste App überhaupt, wird in den USA natürlich gerade massiv diskutiert, auch bei uns. Wie viel Einfluss hat da möglicherweise die chinesische Regierung da drauf? Und ich sag mal, ich persönlich glaube, KI ist der wichtigste Faktor für unsere digitale Infrastruktur in der nahen und fernen Zukunft. Und das werden sicherlich viele Leute in den USA und China ähnlich sehen. Und dann möchte man natürlich hier das Gleiche machen, was auch für Chips und für Social Media und all diese anderen Bereiche gilt.
Es ist so, dass in diesem Wettrennen jetzt, dass die USA ja sehr, sehr klar sehen und China mittlerweile auch. China, kann man sagen, einen großen Nachteil hat und aber auch einen großen Vorteil. Und der große Nachteil, du hast gerade schon das Stichwort Chips gesagt, ist genau das, dass die besten, die modernsten Chips, die Nvidia-Chips, diese H100-Chips und noch modernere, die man eben braucht für die besten und tollsten und neuesten KI-Modelle, dass da die USA einfach den Finger drauf haben. So, die haben die Firmen, die diese Chips bauen, die wissen, wie man diese Chips baut, und die haben ja auch schon, das weiß ja, glaube ich, auch fast jeder, seit einer ganzen Weile Ausfuhrkontrollen, relativ strenge Ausfuhrkontrollen gegenüber China verhängt, was die Chips
angeht.
Wie gesagt,
es sei denn, das ändert sich in den drei Tagen vor der Aufnahme, weil da wird gerade
durchaus viel verhandelt.
Trump macht gerade alles Mögliche. Mal sehen.
Aber bislang gab es diese Ausfuhrkontrollen, und das war übrigens auch einer der Gründe natürlich, warum es ein bisschen gedauert hat, bis China auch seine eigenen Sprachmodelle an den Start gebracht hat. Und wir wissen aber, oder aufmerksame Hörer des KI-Podcasts wissen, dass Chips ja nur die eine Zutat für ein tolles Sprachmodell sind. Die andere Zutat ist Energie, ist einfach Strom. Also einfach das, was ich quasi reinpumpen muss in meine Mikrochips, um damit dann ein KI-Modell zu trainieren. Und da hat China einen wirklich, muss man sagen, massiven Vorteil, nicht nur gegenüber den USA, sondern eigentlich gegenüber dem gesamten Rest der Welt, wie Dan Wang auch ganz gut sagt.
China right now has twice as much electrical power capacity as the United States, and it's building much more power much more quickly than the US or elsewhere. So right now, in 2025, China is on track to build about 300 gigawatts of solar power by the end of this year. The US is on track to build about 30 gigawatts of solar. China right now has 33 nuclear power plants under construction. The US has zero. In Germany has -2.
Okay, also 33 Kernkraftwerke in Arbeit in China, in Deutschland -2. Ja, das ist, also klar, Energiepreise, auch das natürlich wieder ein großes Thema, ein großes Wirtschaftsthema auch bei uns. Und jetzt zeigt sich auch ein bisschen, warum das in China natürlich ganz anders aussieht. Klar, Strom ist da billig. Gibt natürlich noch ein paar Zutaten für KI-Modelle, Daten, aber auch da sind die Rents gut, weil da sammeln die sehr viel, und Know-how. USA würde ich sagen noch gerade vorne, aber wer weiß, wie lange noch.
Die Sache ist eben, wie du sagst, Daten, also sie sammeln, glaube ich, unfassbar viele Daten, allein durch diesen gigantischen Überwachungsstaat, den sie aufgebaut haben. Und das Land ist riesig, und das hat einfach sehr, sehr gute Universitäten, in denen in Größenordnungen neue KI-Forscher herangezüchtet werden, wie man sich das ja fast nicht vorstellen kann. Es ist interessant, dass die USA da trotzdem immer noch die Nase vorne haben. Aber eben dieser Energiepunkt ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also wir wissen ja alle, auch die Meldungen aus den letzten Wochen, gerade hat, glaube ich, Amazon wieder neue Pläne angekündigt für Kernkraftwerke und Rechenzentren, und Microsoft mit Three Mile Island. Also die ganzen Tech-Firmen versuchen ja auch, in die Kernkraft zu investieren und das hochzuziehen, um damit in Zukunft ihre Rechenzentren zu füttern. Und wenn man sich jetzt einfach nur diese Größenordnung anguckt, dann glaube ich, erklärt einem das schon auch, warum vielen in den USA mulmig wird, wenn sie sich überlegen, wie sieht dieser KI-Wettbewerb mit China in den nächsten 5 oder 10 oder 15 Jahren aus.
Und natürlich kann uns da auch ein bisschen mulmig werden,
ja,
vielleicht. Werden wir gleich am Schluss noch kurz dazu kommen. Aber wenn das funktionieren kann, ja, wir wissen natürlich jetzt gerade nicht, wir können nicht in die Zukunft schauen, wir können nicht sagen, welches Modell am Ende wirklich erfolgreicher sein wird, aber nur so rein auf einer inhaltlichen Ebene. Wenn ich dir jetzt nicht sagen würde, wessen Plan das ist, also von um welches Land es hier geht, diese Idee zu sagen, KI ist weniger eine Frage von, wer baut das größte, beste Modell und wird dann die mächtigste Firma auf der Welt, sondern eher eine Frage von, KI wird ein neuer Rohstoff, der in der breiten Industrie eingesetzt werden kann, der es vielleicht auch Unternehmen, die sich schwer tun, möglich macht, günstiger zu werden, effizienter zu werden, menschliche Arbeitskraft besser zu nutzen und so weiter. Das klingt ja nicht nur nach China, das klingt auch nach uns. Ja. Das klingt ja komplett nach den Plänen, die wir möglicherweise gerade diskutieren im deutschen Mittelstand, für die deutsche Industrie. Die Chancen, die KI da bietet, die haben ja auch alle nichts damit zu tun, dass wir sagen, keine Ahnung, Bosch oder so wird jetzt ein internationaler KI-Megakonzern. Aber vielleicht schafft es Bosch oder eins der vielen, vielen anderen Unternehmen, die wir dieser Art haben in Deutschland, mit KI seine bestehenden Prozesse besser zu gestalten und dann quasi zu profitieren von KI im breiten Sinne.
Es ist mega interessant, dass du das ansprichst, weil ich tatsächlich genau darüber auch mit Dan Wong gesprochen habe. Der meinte, diese Unterscheidung zwischen diesem Ingenieursstaat und dieser Jura-Gesellschaft oder dieser Gesellschaft der Anwälte, Deutschland sitzt da so ein bisschen in der Mitte. Also in gewisser Hinsicht sind wir auch eine Art Ingenieursstaat. Also wenn man sich anguckt, welche Bedeutung die Industrie für unsere Gesamtwirtschaft hat, welche Tradition wir in dem Bereich auch haben, wie stark wir da aufgestellt sind oder vielleicht waren, muss man ja möglicherweise irgendwann mal sagen. Und er meinte, dass in gewisser Hinsicht eigentlich die Priorisierung von China im KI-Rennen mit dem Blick auf eben diese industrielle Gesellschaft und das Ausbauen der eigenen Industrie, dass die fast sogar viel gefährlicher für Europa ist und für Deutschland als für die USA. Weil am Ende kann es natürlich sein, dass sich sozusagen in der KI-Welt die USA und China auf verschiedene Aspekte fokussieren und jeder so ein bisschen in seinem Bereich die Nummer eins ist. Aber dieser Bereich, auf den sich China fokussiert, ist eigentlich genau der, auf den wir uns ja hier auch gerne fokussieren würden oder wo wir die guten Voraussetzungen hätten.
Das hilft mir jetzt aber nicht weiter, Fritz, weil ich hatte ja gehofft, vielleicht gäbe es ja sozusagen einen Lichtblick in einer Welt, in der das chinesische Modell sozusagen das erfolgreichere ist, weil es vielleicht so oberflächlich gesehen ein bisschen mehr Bewegung zulässt. Also wenn die wichtigen großen Modelle alle Open Source sind, wenn die alle frei verfügbar sind, wenn es nicht darum geht, wer ist denn das eine große, mächtigste Unternehmen, sondern KI ist einfach da, dann kann man ja auch ein bisschen mehr damit machen und ist vielleicht nicht komplett verloren, nur weil man diese KI nicht selber gebaut hat.
Ja, wobei das natürlich dann die sehr interessante Frage sein wird, wie das dann eines Tages aussieht mit diesen Open-Source-Modellen von China tatsächlich. Also klar könnten wir sagen, hey, ist doch super, dann benutzen wir einfach auch die chinesischen Modelle bei uns. Dann ist das gar nicht so schlimm, dass wir kein eigenes europäisches oder kein eigenes deutsches Modell gebaut haben. Aber auch da gibt es, sage ich mal, gerade so die ein oder andere Meldung, die einen da so ein bisschen vorsichtig werden lassen kann bei dieser Vorstellung.
Ja, wir haben natürlich bei DeepSeek da auch schon drüber gesprochen. Ja, also DeepSeek ist ja in seiner Basisvariante ein strammer chinesischer Parteisoldat. Das kann man tatsächlich beheben durch diese Open-Source-Natur des Modells. Also wenn man möchte, kann man dieses Modell quasi anpassen, sodass es auch politisch neutrale Sachen...
Taiwan reden kann.
Genau,
oder
Taiwan.
Über 1989.
Und was hat Xi Jinping jemals was gemacht, was vielleicht möglicherweise kritikwürdig wäre? Irgendwie sowas, das kann man dann machen. Aber teilweise ist das auch subtiler. Also es gibt zum Beispiel eine Untersuchung von CrowdStrike, eine Online-Cybersicherheits-Company, würde ich es jetzt mal grob nennen. Die haben getestet, was passiert denn, wenn man mit DeepSeek Programmiercode schreiben lässt, Computercode schreiben lässt und dann nebenbei erwähnt, hey, ich arbeite übrigens für eine Organisation, die der chinesischen Regierung sehr feindlich eingestellt ist. Mhm. Und dann haben die festgestellt, wenn man das dazu sagt, dann wird der Code auf einmal schlechter. Und teilweise waren da sogar Sicherheitslücken drin. Also die KI scheint bessere Ergebnisse zu liefern, wenn sie das Gefühl hat, ja, ich kann mich identifizieren mit diesen, mit dem, was der Programmierer da machen möchte. Aber wenn er möglicherweise China schaden will, dann wird das Ergebnis etwas schlechter.
Ich finde das so ein interessantes Ergebnis, weil, also wir kennen das ja auch von westlichen Modellen, dass es sogenannte emergente Verhaltensweisen dieser Systeme gibt. Mhm. Also Verhaltensweisen, die an den Tag legen, die gar nicht unbedingt beabsichtigt sind, also wo die Entwickler selber auch tatsächlich überrascht sind.
Also das Modell wurde jetzt nicht explizit darauf hingewiesen, dass es sich so verhalten soll, sondern es passiert quasi einfach so, was ja noch viel gruseliger wäre. Also das wäre ja noch viel, da müsste man ja noch viel genauer drauf schauen, gerade weil, wir haben es ja schon erwähnt, dass ja auch mittlerweile in europäischen Unternehmen und sogar europäischen Verwaltungen getestet wird, dieses Modell. Und all sowas muss natürlich zum Test mit dazugehören.
Gregor, ich habe jetzt zum Schluss doch nochmal einen kleinen Lichtblick für dich. Weil du gerade nach Lichtblicken gefragt hast. Weil natürlich kann man jetzt sagen, dieses ganze Kräftemessen zwischen den USA und China, irgendwie könnten wir als Europa uns da so ein bisschen verloren fühlen in der Mitte. Ich denke zum einen, vielleicht einfach, um das nochmal klar zu sagen, so wir haben nach wie vor immer noch, glaube ich, die, was so die Industrie angeht, gute Grundvoraussetzungen, um uns da auch von der chinesischen Strategie was abzugucken. Mhm. Und das andere ist, glaube ich, so der große Unterschied ganz allgemein, wenn es um das Denken über China geht, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Dieses Land ist unglaublich gut darin, eine bestimmte Stoßrichtung festzulegen und dann mit wirklich mit Vollgas in diese Richtung zu gehen. Also genau das, was Dan Wong meint mit Ingenieursstaat. Einfach von oben zu sagen, wir brauchen Energie. In dieser Welt von morgen brauchen wir so viel wie Energie, wie nur geht. Und plötzlich stehen da irgendwie 30 Atomkraftwerke im Bau. Gleichzeitig, und das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille in diesem autoritären System, das Xi Jinping in China ja wirklich perfektioniert hat, passiert es ja eigentlich regelmäßig, dass dann diese Richtung wieder sich plötzlich ändert und die kommunistische Führung, die kommunistische Parteiführung, die ganze Wirtschaft so am Halsband nimmt und in eine andere Richtung reißt. Ja, also wir haben das dann gesehen vor ein paar Jahren, als die chinesischen Tech-Konzerne besonders erfolgreich waren, besonders innovativ waren, also ne, Firmen wie Baidu, wie Alibaba, dass es da mehr oder weniger von heute auf morgen einen totalen Crackdown gab, also eine totale Repression der Führung gegen diese Tech-Firmen. Ja, Jack Ma, also der bekannteste Milliardär eigentlich Chinas zu der Zeit, ist monatelang einfach von der Bildfläche verschwunden, vermutlich in irgendwelchen Geheimpolizeiverließen gefangen gewesen. Man weiß es bis heute nicht genau. Und die Tech-Branche, muss man auch sagen, hat sich lange nicht davon erholt. Und was Ähnliches haben wir jetzt gerade erst vor ein paar Tagen gesehen. Und da hat Xi Jinping einfach mir nichts, dir nichts, fast die gesamte Führung des chinesischen Militärs ausgetauscht. Also 20 Generäle einfach mit irgendwelchen vermeintlichen Korruptionsverfahren von der Bildfläche entfernt. Und das ist eben das, wo ich Dan Wong dann gefragt habe, könnte das nicht auch jetzt bei dieser KI-Branche passieren? Ja, bei diesen neuen Firmen, bei DeepSeek und anderen, die da jetzt gerade die Shootingstars sind. Und er hat gesagt, ja, dieses Damoklesschwert, das hängt immer über dir in der chinesischen Gesellschaft.
And so I think that there is something uniquely precarious about being in authoritarian systems where there is no real sense of stability. And so you can never rule out at some point if a lot of these large language models are jailbroken by other people or they manage to jailbreak themselves, that the party will not crack down very hard and eliminate much of the sector.
Also es gibt ja gerade auch in Europa sehr viel Verdruss auch über, wie langsam sich das manchmal anfühlt und dass wir größtenteils auf Regulierung schauen und eben nicht auf Innovation und dass sich Firmen da so schwer tun und dass der Strom so teuer ist und so weiter. Aber du hast recht, ein bisschen ist es ja auch was Gutes, ja, dass wir nicht von Leuten regiert werden, die vom einen Tag auf den anderen sagen, weißt du was, wir machen jetzt alles völlig anders. Genau. Und weil ich heute irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, ändern wir jetzt unsere Strategie komplett. Und das wäre natürlich dann langfristig hoffentlich schon eine Hoffnung bei uns, dass wir so wettbewerbsfähig bleiben können, weil wir halt dann auf eine andere Art und Weise langfristig denken können.
Ich möchte jetzt nochmal am Ende der Folge, Gregor, mit dir kurzfristig denken und zwar die vergangene Woche angucken und dich fragen, was du da mit KI gemacht hast.
Das wäre schön, wenn das kurzfristig wäre. Es ist tatsächlich ein langfristiges Projekt, was so einen ähnlichen Zeithorizont abbildet wie diese berühmten chinesischen Fünfjahrespläne und so. Ich möchte nämlich meinen Google-Account umziehen.
Also sehr, sehr viel komplexer als die Fünfjahrespläne.
Genau, das hat auch super blöde Gründe, die ich gar nicht erklären möchte. Aber ich brauche einen neuen Google-Account und ich muss quasi all meine Google-Dienste, das heißt, da gehört YouTube dazu und E-Mail und Maps und was weiß ich alles, was man halt so hat, muss ich umziehen auf eine neue E-Mail-Adresse. Und ich habe mal wieder einen dieser kleinen Glücksmomente in diesem dann doch sehr traurigen und bitteren Unterfangen gehabt, als ich, das war in dem Fall GPT-5 Pro, aber das hat mit dem normalen Thinking-Modell auch gut funktioniert und ich denke, das können Gemini und Claude auch ähnlich gut, dass ich das einfach mal habe recherchieren lassen. Erstens, was sind die ganzen Dienste, auf die ich achten muss? Ja, dann hat er mir quasi so eine Checkliste gegeben und dann sollte ich diese Checkliste ausfüllen, welche Dienste ich denn habe und welche nicht. Und dann im nächsten Schritt, jetzt recherchiere mal bitte sehr ausführlich, was ich alles machen muss. Was ist bei jedem einzelnen dieser Accounts, weil ein YouTube-Account zieht man anders um als ein Google Maps-Account. Man kann teilweise Daten exportieren, teilweise kann man die an einen anderen Account übertragen und so weiter. Es ist quasi für alles einzeln und ich hätte mir wirklich in der klassischen Welt, wäre ich wahrscheinlich da gesessen und hätte wochenlang mich nur damit beschäftigt, wie das eigentlich alles geht. Aber jetzt habe ich dank in dem Fall GPT-5 Pro und ich sehe es hier nachgedacht für 23 Minuten 51 Sekunden. So lange war der unterwegs und hat recherchiert und gerechnet. Ein ziemlich super Fahrplan, das anzugehen. Ich habe den auch schon angefangen und bisher hat auch absolut alles gestimmt und alles funktioniert. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so mein großer Bruder, der mich da so an der Hand nehmen kann und sagen kann, ja, das ist ein bisschen nervig, aber ich bringe dich da durch, das wird schon alles.
Es ist ja gut, dass du nicht ihn verunsichert hast, indem du gesagt hast, du bist in einer kritischen Bewegung gegenüber OpenAI. Wer weiß, ob er dir dann am Ende einen Arbeitsschritt eingebaut hätte, wo du dann alle E-Mails deletest und sie wieder da sind.
Du meinst, wenn ich gesagt hätte, ich möchte meinen ChatGPT-Account umziehen und auf irgendeinen anderen Chatbot umsteigen? Ja, genau. Irgendwie sowas. Wobei, auch das, Kleinigkeit nebenbei, ich habe festgestellt, dass sowohl ChatGPT als auch Claude ziemlich gut darin sind, auch Ratschläge übereinander zu geben. Also wenn man irgendwie in dem einen oder anderen Chatbot besser werden möchte, dann hilft einem der andere Chatbot oft auch gut weiter.
23 Minuten sind sportlich auf jeden Fall. Also ich könnte mir vorstellen, ja gut, wahrscheinlich dauert es doch ein bisschen länger, sich einen 5-Jahres-Plan für die chinesische gesamte Volkswirtschaft ausrechnen zu lassen, aber du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Ich meine, das Gute ist ja, ich habe diese 23 Minuten ja nicht damit verbracht, dass ich davor gesessen bin und zugeschaut habe, wie das Ding rechnet. Das ist ja eigentlich das Tolle an diesen Reasoning-Sachen. Ich glaube, ich war da bügeln in der Zwischenzeit und dann kam ich wieder und dann hatte ich einen Plan. Das ist genau, wie ich mir das vorstelle eigentlich, meine traumhafte KI-Zukunft. Fritz, deine traumhafte KI-Gegenwart oder auch Zukunft, was macht die aus? Was hast du mit KI gemacht?
Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, auf einen Knopf zu drücken diese Woche. Und zwar auf den Bestellknopf auf der Homepage von einer Roboterfirma, die gerade ziemlich viel Hype und Memes und Buzz ausgelöst hat. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich keine $20,000 habe, um mir diesen Roboter zu bestellen, weshalb ich dann natürlich nicht auf diesen Bestellknopf geklickt habe.
Aber du hast schon kurz überlegt.
Ich räume das Konto leer dafür. Vielleicht kann ich das irgendwie, weiß ich nicht, von unserem Podcast-Budget abrechnen lassen und dann habe ich was Lustiges für die Schlussrubrik. Nein, ich sage das deswegen so, weil es durchaus interessant ist, dass wir jetzt, also wir haben ja lange gesehen, humanoide Roboter, sehr, sehr viele Videos, wir haben auch schon Folgen dazu gemacht, sehr, sehr viele Demos, aber vor allem eben so auch im industriellen Sektor sind die bisher angepriesen worden.
Also Roboter, die aussehen wie Menschen und sich bewegen wie Menschen.
Ja, danke, dass du das nochmal erklärst. Ja, das meinte ich mit humanoide Roboter. Also genau, Menschen, Roboter nicht in Form von irgendwie R2-D2 oder nicht in Form von irgendeinem so kleinen
Greifarm
oder irgendeinem kleinen, weiß ich nicht, irgendwas auf Rollen oder so, sondern eben im Grunde genommen sieht dieser neue Neo-Roboter, so heißt der, so ein bisschen aus, wie wenn ich dich, Gregor, in so einen Stoffkokon wickeln würde und du dich so ein bisschen bewegst.
Ich bin schon größer
bewegst,
als der,
als ob du auf Ketamin wärst. Also zumindest, wenn man sich die Videos anguckt, den kann man jetzt eben sich bestellen, dann macht er daheim irgendwie den Abwasch oder räumt die Spülmaschine ein oder trägt einem irgendwie Klamotten von A nach B und irgendwie alles, was man so im Alltag machen muss und was man vielleicht auch ganz schnell erledigt hat, aber irgendwie auch nicht immer so Bock drauf hat, das kann jetzt dieser Roboter übernehmen. Und es gibt zwei Gründe, warum der, glaube ich, so viel Reaktionen auslöst. Zum einen, weil es wirklich wieder dieses Gefühl ist so, oh, wir sind einen Schritt näher dran an etwas, was sich früher nach Zukunft angefühlt hat und was zunehmend jetzt zur Gegenwart vielleicht wird, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Also ich kann mir jetzt diesen Roboter bestellen. Das ist keine Ankündigung, dass der erst irgendwann kommt.
Gibt es da nicht auch so ein Abo-Modell? Aber, also braucht
genau,
man überhaupt 20.000?
Ja, genau. Ich hätte das natürlich für uns nur für den schmalen Taler von $499 im Monat einfach mal gemietet, so ein Ding.
Okay.
Aber ich dachte mir so, wenn schon, denn schon, keine Ahnung, 20.000. Naja, auf jeden Fall, das ist das eine, warum das so viel erstmal natürlich ja, doch auch Interesse ausgelöst hat. Das andere ist aber so, dass wenn man dann genauer hinguckt, dann rauskam so ein bisschen fast im Kleingedruckten, naja, komplett autonom ist dieser Roboter dann doch noch nicht in deiner Küche und räumt nicht ganz selbstständig deine Spülmaschine ein, weil irgendwo sitzt jemand, ja, hat jemand so einen Nebenjob, also keine Ahnung, ich, wenn ich nicht KI-Podcast-Host bin, kann ich mich da bewerben bei dieser Firma, um ferngesteuert dann diese Roboter zu steuern. In der Wohnung von jemand anderem.
Also der bewegt sich nicht selber, der wird quasi wie ein Videospielcharakter von jemand
genau,
anderem.
Ja, oder wie so ein ferngesteuertes Auto oder sowas. Mhm. Aber in dem Fall halt ein ferngesteuerter Roboter. Und ich sehe dann natürlich aber auch durch die Kameraaugen alles, was in dieser anderen Wohnung passiert. Weil, wie sollte ich den auch sonst steuern? Und das ist dann wiederum, da ist dann sozusagen diese anfängliche Begeisterung, diese, oh wow, was kommt denn jetzt hier schon wieder für ein neues Stückchen Zukunft auf uns zu, umgeschlagen in so ein bisschen auch, ja, die Frage so, ist das nicht ein bisschen seltsam, $500 dafür zu bezahlen, dass ein wildfremder Mensch jetzt in meinem Haushalt lebt und da sozusagen halt rumläuft? Und entsprechend viele Memes gab es dann auch so. Also, ne, was macht der Roboter, wenn du nicht daheim bist? Oder?
Ja, ich weiß gar nicht, was gruseliger ist. Die Vorstellung, dass ein autonomer Roboter einfach nachts über meinem Bett steht oder ein von einem anderen Menschen gesteuerter Roboter nachts über meinem Bett steht.
Es ist, glaube ich, beides gleichermaßen ein bisschen gruselig passend wieder zur Halloween. Stimmung, die wir gerade haben.
Aber das Interessante ist ja noch, warum die das machen, weil das hatte ich noch nie in der Form so gehört. Also das Startup, die diesen Roboter gebaut haben, die sagen ja, dass sie das deswegen so machen, weil sie quasi die ganzen Trainingsdaten erst einsammeln müssen darüber, wie sich dieser Roboter eigentlich verhält. Also sie schicken quasi Roboter in Wohnungen und lassen die Spülmaschinen einräumen, damit sie selber lernen können, wie Spülmaschinen einräumen eigentlich funktioniert.
Und ich finde das auch so einen interessanten Pitch, weil das Startup sagt den Leuten quasi, hey, macht euch keine Gedanken, dass ihr einen wildfremden Menschen in eurem Haushalt jetzt habt, der da 24/7 diesen Roboter steuert und alles mitbekommt, was in eurem Haushalt so passiert. Das ist ja nicht so schlimm. Wir machen das ja nur, damit wir die Daten, die wir damit sammeln, dann verarbeiten können, um damit unsere Robotermodelle zu trainieren. Also macht euch keine Gedanken darüber. Das ist ja nur, weil wir eure Daten haben wollen. Also ich weiß nicht, wie viel Zuvertrauen man da braucht, um diesen Roboter zu kaufen. Aber ehrlich gesagt, ich vermute, dass das schon ein bisschen vielleicht ein Teil zumindest der Zukunft sein wird, weil wenn man mal ehrlich ist, die Staubsaugerroboter, die funktionieren ja durchaus ganz ähnlich. Die sammeln ja auch Daten und verkaufen die dann teilweise an Firmen, die damit irgendwie bessere Audio-Experiences in ihren Lautsprechern machen oder was es da alles für Geschichten gibt. Und Staubsaugerroboter sind jetzt wirklich keine Ausnahme mehr in dieser Welt, in der wir leben.
Ich finde die Vorstellung aber gut, dass mein Staubsaugerroboter von irgendeinem Typen gesteuert wird, in irgendeinem Hinterzimmer, der dann sagt, ach, ich fahre jetzt ins Wohnzimmer oder da ist gerade jemand, dann mache ich erstmal das andere.
Genau, was machen die denn da den ganzen Tag?
Oh je. Interessant. Also ich würde sagen, man kann zusammenfassen, die Zukunft wird komisch. Das bleibt nach wie vor so. Was auch so bleibt, die Schlussrubrik ist immer die Zeit der guten Überleitung, sind eure Nachrichten. Wir haben eine E-Mail bekommen von Ruben und wir machen es jetzt mal kurz. Wir hatten ja ein paar richtig abgefahrene, experimentelle Sachen, aber teilweise sind die simpelsten Ideen dann doch die besten. Und zwar schreibt uns Ruben, ihr fragt ja immer mal nach Dingen, die Hörer mit KI machen. Und eine Sache, die ich sehr gerne mit ChatGPT mache, ist, ich lasse mir Fortbildungen basteln. Also er hat quasi so ein Format, was er gerne hätte. Und dann nimmt er sich immer 5 Minuten am Tag dafür und lässt sich eine Fortbildung dazu zusammenstellen in dem Format, was er braucht. Und er kann das mit Fragen unterbrechen. Und er sagt, ChatGPTs motivierender Ton würde dabei auch ganz gut helfen. Kleine Sache, aber was für mich eben da das Schöne daran ist, ist wieder diese Interpretierbarkeit. Also ich bin eben nicht gezwungen, den Brockhaus, den Telekolleg, was auch immer, so zu nehmen, wie er ist, sondern ich kann dank KI-Inhalte entsprechend an meine eigene Anwendungsidee anpassen. Also auch dir, Ruben, viel Freude beim weiterhin Lernen.
Ich finde das herrlich. Das ist genau das, was für mich immer noch das Versprechen dieser KI-Revolution ist und bleibt. Nämlich am Ende werden nicht nur die Modelle besser, sondern wir werden besser, dadurch, dass wir diese Modelle verwenden.
Wenn ihr auch an eine positive KI-Zukunft glaubt oder zumindest glauben wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiter hört und wenn ihr uns vielleicht empfehlt und vielleicht sogar, wir haben jetzt auf Spotify fast 2000 Bewertungen, wir könnten bald die 2000 voll machen. Also wenn ihr Lust habt und noch nicht erledigt, uns 5 Sterne zu geben, möglicherweise auf Spotify, das hilft uns wirklich enorm weiter, auch dass wir diesen Podcast hier langfristig machen können und auch diese ganzen Fragen, die ja noch weiter aufkommen werden in den den nächsten Jahren weiter miteinander zu besprechen.
Und wenn ihr auf Apple Podcast seid, könnt ihr übrigens auch bewerten. Da stehen wir nämlich ganz kurz vor der magischen Grenze von 1000 Bewertungen. Also auch dort gerne einfach mal kräftig ein paar Sterne verteilen, weil dieselbe Logik gilt auch. Und dann macht die KI-Revolution nicht nur bessere Modelle und bessere Menschen, sondern ihr macht auch uns den besseren Podcast. Und das ist doch für alle wunderbar.
Wir haben aber noch einen anderen ganz tollen Podcast zur Empfehlung und ich glaube, selten hat ein Podcast-Tipp so gut gepasst wie in der heutigen Folge. Und zwar empfehlen wir sehr gerne unsere Kollegen vom ARD-Podcast Welt macht China. Also das ist ein Podcast nur über China. Wenn euch die heutige Folge mehr Interesse gemacht hat darüber, wie eigentlich die chinesische Wirtschaft, Gesellschaft, Politik funktioniert, dann hört unbedingt rein bei den Kollegen.
China, das Land der Mitte und der Rätsel. Weltmacht auf der einen, weitgehend unbekannt auf der anderen Seite. Wie ticken die Chinesen? Wie leben sie und wovon träumen sie? Im Podcast Weltmacht China blicken die ARD-Experten und Expertinnen auf und in das Land.
Uns geht es nicht um schnelle News, sondern um einen detaillierten Blick auf verschiedene Themen, die Land und Leute in China beschäftigen.
Aber auch Themen, die uns hier in Deutschland mit China verbinden, direkt oder indirekt. Mit Analysen und Kompetenz wollen wir Fakten, Klischees und unerzählten Wahrheiten auf den Grund gehen.
Welt macht China. Zu hören in der ARD Audiothek. Jetzt die ARD Audiothek App downloaden, dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.